Willkommen zu Recenter News am 28. August 2022. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Ich habe ein paar aktuelle Notizen zum Wutwinter, dann noch ein paar Auswertungen zu einem sehr interessanten Buch namens Fueling the War von Louis Wesseling. Der war bei Shell und konnte dann beobachten, wie halt sehr viel Treibstoff damals landete. Im Vietnamkrieg, ja, wieder sehr viel Treibstoff landete bei den Vietcong, wie man den Süden eigentlich geschwächt hatte. Also die Amerikaner hatten da eigentlich fast schon eine Betonung draufgelegt, ja, den Süden schwach zu halten. Das war dann wie so eine Einladung für die Kommunisten, es dann zu versuchen. Und dann kamen die Amerikaner mit dem schwersten Gerät und führten eine ganz, ganz verkehrte Kriegsführung, ja, für dieses Territorium. Also anstatt, dass man hier, ja, so eine Art professionellen Guerilla-Dschungelkrieg führt, kamen da die schweren Fahrzeuge und die schweren Bomber und man hat dann eben mit teuren Artilleriegeschossen auf diese Bambushütten da gefeuert. Und dann so manche sehr schnell beobachtet hatten, das ist keine ökonomische Form der Kriegsführung. Also du kannst nicht eine Hütte zerbomben mit einem Artilleriegeschoss, wo das Geschoss doppelt so viel kostet wie die Hütte. Und wenn du dann diese Hütte zerschießt von einem B-52-Bomber aus, wird das Ganze halt noch viel, viel teurer. Und Louis Wesseling bei Shell konnte eben dann jetzt nicht nur beobachten, wie halt durch den Schwarzmarkt und überall die Korruption, wie dann der Treibstoff bei den Kommunisten landete, sondern er konnte auch sehen, wie man Tanker durchließ, richtig gehende Tanker auf dem Wasser durchließ an die Kommunisten, obwohl die Amerikaner eine sehr starke Militärpräsenz hier hatten, also von Seiten ihrer Marine her, hätten das eigentlich aufhalten können. Aber erst später, als dann der Treibstoff transportiert wurde auf dem Land, auf dieser Ho Chi Minh Straße mit LKWs, ja, die übrigens auch auf westlicher Technologie basierten, erst diese LKWs mit Treibstoff wurden dann bombardiert aus der Luft von der US Air Force, was sehr, sehr teuer war. Alles an diesem Krieg war bizarr. Also alles Wesentliche war bizarr. Das ist nicht das, was man jetzt sich denken würde, ja, mit einer normalen Herangehensweise, so diese gewöhnliche Geschichtsschreibung, ja, dass halt eben dann die USA mal wieder irgendwas verschlafen hätten und dann hätten sie mal wieder irgendwie überreagiert und sie hätten ja nur ihr Bestes getan. Genauso ist das Narrativ ja auch gerade hier in Bezug auf die Ukraine, also der Washington Post, diese Artikelreihe, The Road to War. Man will das also so aussehen lassen, die USA haben sich stets bemüht, sie haben da halt irgendwie die Entwicklung verschlafen und die NATO-Partner hätten es verschlafen, eigentlich seien ja die Deutschen und die Franzosen irgendwie verantwortlich gewesen, ja, dass die Ukraine nicht so besser geschützt wurde, weil die Amerikaner sind ja so weit weg. Ja, und dann die Politik sei schuld, dass die Wähler da auch noch irgendwas gewählt hätten, ja, in Frankreich oder dass dann in Deutschland die Merkel nach gefühlt 100 Jahren mal aus dem Amt raus ist. All diese Ausreden werden präsentiert, ja, alles andere ist schuld, jeder andere ist schuld. USA hätten sich stets bemüht, hätten dann halt so reagiert und ja, jetzt pumpt man da halt einen Haufen Geld rein, wo man vorher die Ukraine völlig im Stich gelassen hatte und auf dem Servierteller präsentiert hat. Nicht nur die Ukraine, auch Polen, auch das Baltikum und so. Also sehr interessante Parallelen zu der Situation heute und das geht natürlich dann in so eine Metaebene mit rein, also jetzt was die Imperien anbetrifft und ihre seltsame Beziehung zueinander. Man lernt auch Interessantes hier in diesem Buch, wie Revolutionsbewegungen sind, dass halt da, also bei größeren Revolutionsbewegungen, dass da immer die Supermächte dahinter stecken und dass das immer ein Scam ist, immer ein Betrug ist und die Leute schließen sich so einer Bewegung dann halt an. Ja, sie können nicht selber denken, sie können nicht selber entscheiden, sie haben irgendwie keine eigenen Strukturen, sie laufen da mit und haben dann hinterher halt eben dann den Flurschaden. Also gerade wie in Vietnam, ja, hieß es dann, die Franzosen waren ja mal die große Kolonialmacht, die konnten vor Urzeiten halt mit wenigen Soldaten da alles erobern. Weil die Einheimischen hatten keine richtigen Gewehre, keine richtige Kommunikation, kein richtiges Militär, ja, konnte da mit ein paar hundert Soldaten teilweise richtig große Gebiete erobern für das französische Empire. Ja, und da hat man irgendwie dann mit Bewässerungssystemen und Trockenlegung und so hat man die Ackerfläche irgendwie verdreifacht, damit konnte man die Bevölkerung verdreifachen, hatten aber auch dann die dreifachen Probleme, die Franzosen. Und man wollte dann irgendwie nicht den nächsten Schritt machen, man wollte den Einheimischen halt eben dann nicht die nächste Stufe ermöglichen durch Technologie, also halt bestimmte Düngemittel und Maschinen und so. Weil dann hätte sich ja dann so viel Reichtum entwickelt, anscheinend in der gewöhnlichen Bevölkerung. Die hätten dann Zeit gehabt für mehr Bildung, hätten dann irgendwann geschnallt, wie Imperien funktionieren und wie Geheimdienste funktionieren. Und das wäre natürlich dann alles den Franzosen um die Ohren geflogen. Also wollte man das halt auf einem mittelalterlichen Level halten. Es gab Großgrundbesitzer wie im europäischen Mittelalter. Und die Großgrundbesitzer haben halt abkassiert, und die normalen Bürger waren halt dann die leibeigenen Bauern auf den Feldern, mussten sich abplackern. Und in ihrer Freizeit, ja, konnten sie halt dann saufen und Glücksspiel machen. Ja, das war dann so diese Ordnung. Aber die Produktion war einfach zu gering. Ja, es wurde zu wenig erwirtschaftet. Und die Ausbeutungsverhältnisse waren zu krass. Und deswegen fruchtete halt eben dann auch die kommunistische Propaganda. Wobei halt eben dann die Zahlungen der Russen und die Zahlungen der Chinesen wohl eher ausschlaggebend waren. Also da wurde dann viel Geld reingepumpt in die Vietcong, Nordvietnam. Der Süden wurde total knapp gehalten und total kurz gehalten von den Amerikanern, also richtig betont, ja, möglichst schwach halten. Und dann kam es halt dann zu dieser, ja, diesen kommunistischen Strukturen halt dann im Norden. Und plötzlich waren die, also erstmal hat man gesagt, ja, die kleinen Farmen sind jetzt endlich frei, die Bauern wurden befreit, Großgrundbesitzer wurden enteignet und das Land umverteilt an die Menschen. Aber dann konnten die einfachen Menschen auf ihren Kleinstfarmen, ja, die konnten nicht wirtschaftlich agieren. Also wurde alles dann zusammengeschlossen zu diesen riesigen Kooperativen, wie es halt im Sozialismus so üblich war. Also Staatsbetrieb, ja, das heißt, das ist wie eine große Firma eigentlich. Nur, dass halt die Firma auch die Polizei und die Justiz kontrolliert. Das ist ja der größte, krankeste Witz eigentlich im Sozialismus. Es handelt sich dann eigentlich so eine Art Megakonzern. Ja, und diese Megastrukturen waren natürlich dann auch ausbeuterisch in Vietnam. Und man hat dann einfach aufgehört, hier Bargeld zu benutzen. Das heißt, den Leuten wurden keine Löhne ausbezahlt. Die konnten dann auch nicht einfach so Sachen kaufen mit dem Geld, sondern man vergab eben Bezugsscheine oder man vergab diese Credit Points oder Social Credit Points. Das heißt, man konnte dann eben diese Pseudowährung völlig inflationieren. Man konnte sie auch auslegen. Je nachdem, wie man es gerade halt irgendwie wollte. Ich meine, du kannst ja eine normale Währung, eine staatliche Einheitswährung schon manipulieren und inflationieren und so. Aber es ist immer leichter, ja, wie man es jetzt auch gerade heute in Russland sieht, wenn halt viele Sachen ablaufen als Tauschgeschäfte zwischen der Regierung und Megakonzernen oder zwischen irgendwelchen anderen Entities. Man kann halt einfach dann reale Zahlen verstecken. Reale Kosten, reale Gewinne, alles kann man irgendwie verstecken. Und das war halt einfach ein neues Ausbeutungssystem. Ja, die Leute hatten sich einer Revolution angeschlossen. Und dann ging es den Bauern immer noch dreckig. Also meinten dann viele jüngere, kampffähigere Männer, nee, sie wollen keine Reisbauern sein, das sollen die Frauen erledigen. Ja, oder irgendwelche älteren Männer, die nicht mehr kämpfen können. Ja, die jüngeren Männer wollten halt Soldaten sein und sich halt dann irgendwie halt mit Plünderungen ihren Sold aufbessern und irgendwelche Frauen vergewaltigen. Das war auch so eine Taktik, ja. Man vergewaltigte da alles oder hatte Sex mit allem, was da rumlief. Weil die Mütter dann mit ihren Kindern irgendwie da eine gewisse Loyalität verspürten oder so eine Art Bindung verspürten zu den Vätern. Aber auf den Reisfeldern sollten dann irgendwie die Frauen arbeiten. Und wer jetzt auch nicht kein. Wer jetzt auch keinen Bock hatte auf das Soldatenleben, der konnte dann stattdessen halt ja irgendwas verwalten. Also irgendein Bürokrat sein. Ja, so ein Parteischwafler sein. Also gehst dann ständig auf irgendwelche Labermeetings, ja, und redest über Marxismus, Leninismus. Und natürlich konnte das System so nicht funktionieren. Und dann haben dann einige aus dem kommunistischen Lager eben dann schon gesehen, ja, das hat keine Zukunft. Also wenn der Krieg dann vorbei ist in Vietnam. Und es gibt dann irgendwie dann so eine National Reconciliation oder sowas. Das kommunistische System kann dann durchaus wieder verschwinden und wir kehren dann zurück zu dieser vorherigen Ausbeutungsmaschinerie, also große Landbesitzer, die Landowners, also die Reichen und alle anderen sind halt irgendwie dann an der kurzen Leine und müssen dann halt für Löhne arbeiten, zu schlechten Bedingungen. Ja, und dann dreht sich dieses Idiotenkarussell immer im Kreis, also so ein Perpetuum mobile Idiotum. Und dann so nach einer Generation, irgendwie dann die nächste Kindergeneration ist dann erwachsen. Na, wir brauchen wieder eine Revolution. Ja, wir brauchen wieder eine kommunistische Revolution. Dann hast du wieder Kommunismus und dann sagen wir, ja, nee, wir müssen den Kommunismus abwerfen. Wir brauchen wieder so Pseudokapitalismus und es dreht sich halt dann immer im Kreis. Ja, das heißt, der limitierende Faktor für die Bevölkerung ist wirklich der Mangel an Wissen um die Imperien, um die Mechanismen von Imperien, Herrschaftsmechanismen, Mechanismen, wie man als Volk seine Interessen vertritt. Ja, das Wissen um Tradecraft, wie Geheimdienste ticken, wie Geheimoperationen aussehen. Das ist der limitierende Faktor. Das heißt, es mangelt uns nicht an revolutionsbereiten Leuten oder Kreisen. Ich meine, wir sehen es ja aber bei uns jetzt hier vom Wutwinter. Du hast dann die radikalen Rechten, du hast die radikalen Linken, dann hast du auch so komische Mainstream-Sozialdemokraten oder was, oder generell so Bürgerliche, die dann irgendwie meinen, wir müssen uns jetzt an die Russen dran kletten und es sei ja in Ordnung, was die Russen da machen. Also das heißt, der Extremismus hat sich selbst schon verfangen im Bürgertum oder halt in den gewöhnlichen Kreisen, auch bei Grünen und Sozialdemokraten. Ich meine, das wissen wir ja, viele Grüne, Klimaretter, Veganer und so, das sind eigentlich radikale Kommunisten. Das heißt jetzt nicht unbedingt die alte Geschmacksrichtung, ja, so verstaubt Marxismus, Leninismus, sondern halt modern, grün, Klimarettung und amerikanische Supercomputer beim britischen Verteidigungsministerium, ja, Türschild Met Office, wo dann das Klima der Zukunft berechnet wird. Also überall verfängt sich eigentlich so der Wahn, ja, und der Radikalismus. Und die Leute akzeptieren das, das heißt, die wählen dann irgendwie Scholz und die SPD und die waren dann so nah an den Russen dran, aber irgendwie ist die Sozialdemokratie bei uns ja eigentlich immer von westlichen Geheimdiensten infiltriert gewesen, von Anfang an. Also es fehlt nicht an Idiotie da draußen, es fehlt nicht an Wahn, es fehlt sicherlich nicht an Mitläufertum, es fehlt sicherlich nicht da draußen an radikalen, dummen Ideen, die verfolgt werden. Nein, der Grund, warum die Menschen dann doch nie bekommen, was sie wollen, dass die Menschen halt doch nie ihre Interessen durchsetzen können. Der Grund ist wirklich dann der gravierende Bildungsmangel. Das ist der limitierende Faktor. Ich weiß, es ist immer nervig, wenn ich Leuten halt sage, okay, ihr müsst euch bilden über das. Und dann heißt es, ja, Bücher lesen und was soll das bringen und ich hasse Bücher und so weiter und so fort. Und das sei ja keine Lösung. Der limitierende Faktor ist die völlige Unerfahrenheit der Leute. Also manchmal kriegen Aktivisten und revolutionäre Terroristen und so, kriegen halt so eine Ausbildung von den Russen oder was, oder den Sowjets, wie halt damals die RAF oder die Amerikaner bilden dann irgendwelche Rechtsterroristen oder rechte Revolutionäre aus in Mittelamerika oder Südamerika oder anderswo. Das heißt, plötzlich haben die Leute dann schon ein bisschen Tradecraft und kriegen also Kurse, wie man halt so eine Diktatur macht, aber das bringt ja alles, das bringt ja alles nur den Supermächten was. So, und jetzt haben wir dann halt eine Krise vor uns, den Wutwinter, Energiekrise und Inflation und so weiter. Und es gibt jetzt halt eben dann Leute, nicht nur die Rechten, nicht nur die Querstoßer, ja. Gibt jetzt Leute, die hoffen, dass die Energiekrise halt sehr, sehr groß wird, um genug Leute aufzuhetzen. Also dann würde dann endlich diese Massenbewegung kommen mit Mistgabeln und Fackeln und diese Telegram, selbsternannte Telegram-Elite hockt dann irgendwie im Bundestag und so, setzt sich eine Krone auf und hat dann so einen Stab in der Hand oder sowas, ja. Also da wird jetzt halt Werbung für gemacht, für diese Vorstellungen, dann mehr Werbung für Russland, als hätte man da einen starken Partner an der Hand. Mehr Betonung auf Querfront. Also Kommunisten und eigentlich richtig Kommunisten und Nazis zusammen, ja. Das war ja eigentlich so um das Jahr 2008 herum der Trend. Leute aus verschiedenen Lagern lehnten die Bush-Administration ab, die ganzen Kriege ab, Afghanistan, Irak. Es gab eine Wirtschaftskrise, alle waren irgendwie davon betroffen. Und dann dachten Leute, ja, also nehmen wir das mal nicht so wichtig mit diesem ideologischen Krempel, sondern lösen wir doch mal die Probleme. Und das machten sich halt dann bestimmte Influencer zunutze. Russland verhielt sich relativ still damals, 2008 rum, und kaum einer von den gewöhnlichen Aktivisten kannte sich überhaupt mit den Russen aus. Das war wie so ein weißer Fleck auf der Karte, also seit 1991. Aber das hatte jetzt nicht so gezündet, ja. Das heißt, die Leute wollten dann doch irgendwelche ja, seriöseren, scheinbar seriöseren Lösungen. Ich meine, es ist ja auch irgendwo radikal, wenn du einfach immer mehr Schulden aufnimmst. Bankenrettung und Teilverstaatlichungen und so. Also das wird ja irgendwann schon zu krass, ja, wenn Staat und Megakonzerne sich überlappen und so. Aber die Radikalinskis, die waren halt so abstoßend, dass sie keinen richtigen Erfolg hatten. 2015 und dann 2016 gab es eine große rechte Trendwelle mit Trump, der AfD, Flüchtlingskrise und so. Aber auch der Trend musste ja eines Tages dann zu Ende gehen. Ja, das heißt, man hatte irgendwann zu wenig Dampf, die AfD wurde zu rechts, also es war dann halt dann irgendwann viel zu rechts. Und je krasser die Rechten wurden, umso mehr Auftrieb bekamen ja auch die Linken. Das ist ja wie so eine Art, fast schon Naturgesetz, ja. Das heißt, man macht irgendwie 2-3 Bit Aktivismus irgendwie auf der rechten Seite und dadurch, ja, gibst du den Linken halt so viel Aufwind, dass die halt auch mindestens 2-3 Bits an Aktivismus dann dagegen setzen können. Also es gleicht sich dann irgendwie aus oder je nachdem, welche Seite mehr Geld kriegt von irgendwelchen seltsamen Quellen, die Seite hat halt dann den Vorteil. Also die Linken, die radikaleren Linken sind jetzt irgendwie stagniert, das heißt, links ist halt besetzt grün mit Klimathema und das ist ja alles Establishment geworden, diese Klimatransformation. Und jetzt so die typisch revolutionären Linken, ja, die haben eigentlich im Moment nichts zu melden. Die sind unglaublich schwach, vor allem wenn sie halt auf diesen altmodischen Marxismus-Leninismus pochen. Die AfD stagniert. Und jetzt hört man natürlich wieder verstärkt die Forderung nach einer Querfront. Und es gibt haarige historische Vergleiche mit den 1920er Jahren und 1930er Jahren. Ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues eigentlich, in verschiedenen Lagern gewesen, dass man sich überlegt hat, was wäre gewesen, wenn die Nazis und die Sowjets, wenn die da ihr Bündnis beibehalten hätten, also wenn Hitler da nicht den Ostfeldzug befohlen hätte, wenn Hitler nicht letztendlich nachrichtendienstlich blind reingegangen wäre in die Sowjetunion mit irgendwie 3 Millionen Mann. Wären die ganzen Nazi-Geheimnisse natürlich dann pünktlich zeitnah bei den Russen landeten. Also es ist natürlich dieses Spielchen, was wäre gewesen, wenn. Und das wird halt eben jetzt dann so halt eben verwendet auf die heutige Situation. Ja, wenn die Rechten oder irgendeine Querfront, Nationalbolschewisten, wie auch immer man das nennen möchte, wenn die sich mit den Russen zusammentun, dann können wir hier irgendwie Mords erobern und bla, die Amerikaner zurückdrängen, etc., etc. Ja, was ist, wenn die Supermächte ein heimliches Kartell formen? Ja, bist du vollkommen im Eimer, wenn du so eine Strategie verfolgst? Also, ja, das heißt, manche wollen jetzt halt mobil machen. Linke und Rechte zusammen. Vielleicht schafft man es ja, irgendein Bundesland rauszubrechen aus der Bundesrepublik, ja, wenn da genügend linke, rechte und pro-russische Leute dann irgendwie aus der Mitte man hier zusammenbringen kann. Ja, und leider alle Szenen sind infiltriert. Und die NATO würde sich totlachen, wenn die Unzufriedensten dann alle bei uns hier den Russen in die Arme laufen. Und dann um die so rum eine Mauer gebaut wird. Also, eine Querfront wird hier beworben. Als eine Art kurzlebiges Zweckbündnis zwischen völlig verfeindeten Kreisen. Also wir geben den Leuten die Werkzeuge, um sich rauszulösen aus den Standard-Ideologie-Kategorien. Um sich abzuschirmen vor halt Spionage. Ja, wir geben den Leuten die Werkzeuge, um die eigenen Interessen durchzusetzen, ohne sich dauernd aufs Glatteis zu bewegen. Also du musst schon die Leute zusammenbringen. Aber das muss eine ganz andere Qualität haben als dieses, ja jetzt ihr bleibt da irgendwie Nazis und ihr bleibt da Kommunisten und jetzt reicht euch mal kurz die Hand hier am Kinderspielplatz und dann vertragt ihr euch irgendwie eine Weile. Nee, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Also die Supermächte kontrollieren ja nicht nur die ganzen Territorien eigentlich sondern auch die Ideologien, das Denken der Leute an sich. Diese Ideologien gehören den Supermächten. Das gehört nicht dem Volk, das gehört nicht den Menschen. Ja, also wenn jemand meint, da draußen hier so von diesem rechten Klientel, ja, irgend so ein Typ, der glaubt dann an die Windmühlen von Zion, hat keine Ahnung, wie die Geschichte wirklich gelaufen ist, mit was ich, im britischen Kolonialreich und den Geheimdiensten. Irgendjemand glaubt dann so an die Windmühlen von Zion und glaubt halt im üblichen Rechtsrevisionismus und so, der denkt dann auch, das ist sein Wissen, das ist sein Ding und das ist sei des Volkes hier. Er weiß gar nicht, wer das alles wer dieses Denken alles manipuliert hat. Ja, wie die historischen Nazis schon reingefallen sind auf extreme Täuschungsmanöver. Dann. Also es erinnert so ein bisschen, also was Leute da draußen machen, erinnert so ein bisschen an die Geschichte, wo nachts ein Typ im Schein der Laterne seine verlorenen Schlüssel sucht. Er hat die Schlüssel zwar weiter weg verloren, aber er sucht da, wo das Licht der Laterne ist, weil er da besser sehen kann. Ja, so ist das, was halt Leute da draußen irgendwie treiben die ganze Zeit. Also, Dissidenten, Aufrührer, Aufständische hatten es noch nie leicht. Du hast einfach da ganz, ganz schlechte Karten. Da, das muss man ehrlich einfach so sagen. Und um wirklich legitime Interessen dauerhaft umzusetzen, brauchst du und brauchen andere Leute um dich herum ein Höchstmaß an Kompetenz. Du hast es da mit sehr reichen, sehr cleveren Leuten zu tun. Wenn du dann schaust, was für kaputte Freaks auf Telegram unterwegs sind, dann siehst du von vornherein, was das für ein Himmelfahrtskommando ist. Der limitierende Faktor ist wirklich das Wissen um Imperien und Geheimdienste bei den Menschen. Wenn du dich nicht auskennst mit dem Umsetzen legitimer Interessen, dann wirst du scheitern. Und Aktivisten reden Bildung schlecht. Fragen Sie mal irgend so einen Influencer, was derjenige veröffentlicht hat auf hohem Niveau, das uns mehr Durchblick gibt. Da kommen immer nur so nachgeplapperte Sachen. Ja, der US-Deep State, die Windmühlen von Zion, die Russen sind dann irgendwie die Guten, wir brauchen jetzt Aktivismus. Diese Leute wissen nichts über die Imperien, wie das britische Kolonialreich und die Geheimdienste und so, was die geschaffen haben. Aktivisten verlassen sich auf Märchen, anstatt wirklich zu rekonstruieren, wie die Geschichte verlaufen ist und was das für die heutigen Strukturen bedeutet. Keiner rechnet mit dem Kartell der Supermächte. Keiner berechnet diese Option mit ein. Diese Möglichkeit. Und auch die Kommunisten haben irgendwie keine Ahnung, wie stark sie von Anfang an infiltriert waren von Geheimdiensten. Ja, wie das aufgebaut wurde von adligen Imperien. Ja, diese sozialistische Bewegung. Ja, in verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Aspekten. Ja. Und auch diese großen kommunistischen Revolutionen, das ist ja auch anders verlaufen, als die meisten das denken. Das heißt, ich habe das immer ausgebreitet in meinen Büchern. Die finden auch, glaube ich, den ersten Band meiner Reihe über die Supermächte finden Sie als Audiobook bei uns auf YouTube. Ich glaube, als MP3 bei uns unter recenter.media. Ja, also da ergeben sich, wenn man sich tatsächlich mal selber dran setzt, ergeben sich dann unglaubliche Überraschungen, was diese großen Revolutionen anbetrifft. Ja, die Russen, die Chinesen, die Amerikaner. Wow! Ich meine, das sind historisch die wichtigsten Revolutionen, an denen orientieren sich Leute immer noch. Das benutzen Leute so als Basisfundament. Aber wenn dieses Fundament eben wegbricht, wenn das eigentlich alles anders verlaufen war, dann zerbricht diese ganze heutige revolutionäre Planung. Ja, es gab schon unzählige Aufstände, erfolgreich oder unerfolgreich, ohne dass sich an den grundlegenden Situationen etwas geändert hat. Also, und ja, im Inland ist das Überwachungsnetz der Regierung ja meistens zu krass. Ja, es ist einfach für den Inlandsgeheimdienst, hier Tarnorganisationen zu gründen, Agenten zu platzieren, denen eine falsche Legende zu geben und irgendwelche Informanten anzuwerben und so. Das ist recht simpel. Kannst du ja einfach irgendwelche falsche Dokumente drucken, Pässe und dies und das. Ja, also im Inland ist das relativ einfach. Auch aus anderen Gründen kriegen die Dissidenten im Inland natürlich meistens nie was hin. Ja, die Dissidenten haben zu wenig Erfahrung, zu schlechtes Tradecraft, zu wenig Anklang in der Bevölkerung, zu wenig Geld und es laufen zu viele Psychopathen und maligne Narzissten rum bei den Dissidenten. Und deswegen gehen halt einige Aktivisten und auch revolutionäre Terroristen gehen dann gerne ins Ausland. Also im Ausland hat es der deutsche Staat, nur als Beispiel, nicht so leicht, ja, die deutschen Dissidenten auszuspionieren. Deswegen verlassen manche Dissidenten Deutschland, gehen ins Ausland. Aber auch dort kann man ausspioniert werden, elektronisch oder über Assets. Weil diese Dissidenten brauchen ja irgendwelche Supporter um sich herum, physisch, die halt irgendwelche Aufgaben erledigen. Und in Aktivistenkreisen ist es ein Kommen und Gehen. Ja, kommen neue Typen, bieten ihre Hilfe an. Ja, okay, mach mal. Ja. Oder Aktivisten bringen neues Geld mit oder irgendwelche benötigten Fähigkeiten, Skills mit. Da wird schnell Ja gesagt. Und wenn Leute einfach in ideologischer Übereinstimmung sind, dann vertrauen die sich. Ah, der denkt genauso wie ich, okay. Also manche Supporter vor Ort werden auch angeworben und umgedreht. Also das ist auch typisch, wenn halt dann sich irgend so ein bekannterer Dissident, ja, deutscher Dissident, geht ins Ausland, baut da irgendwelche Strukturen auf und so. Und dann wird sein Umfeld halt da drüben ausspioniert und dann erfährt halt dann, was ich erfahren, die deutschen Geheimdienste, dass da drüben halt Gesetze verletzt werden, kriminelle Sachen gemacht werden. Also man hat halt Material gesammelt und kann das dann verwenden. Und dann geht man dann auf irgendeinen zu aus dem Umfeld von einem Dissidenten und sagt, hey, wir haben genug Material gegen dich in der Hand für, was ich, 10, 20 Straftatbestände, du würdest voll in den Knast wandern. Also du solltest jetzt besser für uns arbeiten. Ich meine, Rekrutierungen laufen jetzt nicht immer unbedingt so plump ab, ja. Das heißt, kannst du nicht die ganze Zeit Leuten nur drohen, ja. So machen das professionelle Geheimdienste auch nicht. Sondern das wird meistens immer ein bisschen aufwendiger designt, auf die Zielperson maßgeschneidert. Ja, dann tut man meistens mal immer so, als ja, also kann auf denjenigen zugehen und sagen, hey, pass mal auf hier, wir sympathisieren ja irgendwo schon mit euren Zielen, aber ihr habt euch da irgendwie voll aufs Glatteis gelegt, da laufen jetzt Ermittlungen gegen euch und wir wollen euch ein bisschen schützen, aber ihr müsst doch was für uns machen, jade, jade, jade. Und sich von den Russen helfen zu lassen, birgt ja extrem viele Gefahren, ja. Dass die dich nur verheizen und benutzen, ohne dass da jetzt wirklich groß was passiert, im Endeffekt. Dass die Russen dich hintenrum an die Amerikaner verraten, full cross screwover, dass sie dich abservieren nach einem Umsturz, dass die Aktivisten sich völlig diskreditieren bei der Gesamtbevölkerung und sich strafbar machen. Und bereits kurz nach dem Fall der Sowjetunion versuchten es die deutschen Kommunisten mit einer Querfront. Eine Christine Ostrowski, Vorsitzende der PDS in Dresden, traf sich 1993 mit einem Anführer der rechten Gruppe namens Nationale Offensive und erklärte später, die gemeinsamen sozialen Forderungen seien fast identisch. Sie wollte die PDS strategisch neu orientieren und sich dabei ausgerechnet die CSU als Vorbild nehmen, wofür sie viel Unterstützung aus der PDS-Parteibasis erhielt. Die letztendlich verbotene rechte Gruppe Viking-Jugend pries 1994 Ostrowski. Der rechte Volksmusikant Frank Rennecke schrieb in einem Lied über die linksrechten Gemeinsamkeiten. Ostrowski war hauptamtliche Mitarbeiterin bei der SED gewesen und setzte sich in ihrer späteren Zeit bei der PDS für mittelständische Unternehmen ein, was einige stramme Linke sehr verschreckte. Sie setzte sich ebenfalls ein für die Betroffenen von unrechtmäßigen Enteignungen in Ostdeutschland nach dem Krieg. Es hieß, Zitat, nicht alle Enteigneten waren Nazis und Kriegsverbrecher. Der Spiegel berichtete, für die PDS gehört die durch den Eignungsvertrag von 1990 im Nachhinein sanktionierte entschädigungslose Enteignung von Großgrundbesitzern zwischen 1945 und 1949 in der SBZ zu den absoluten Tabus. Das antifaschistische Infoblatt äußerte auch seine Besorgnis über diese Querfront. Das heißt, spätestens beim Aufmarsch in Rostock am 19. September 1998 wurde dies sichtbar, als einige Neonazis Transparente mit der Aufschrift Unser deutsches Land in Arbeiter- und Bauernhand und Deutscher Sozialismus ist machbar spazieren führten. In Sachsen tauchte ein Flugblatt der NPD auf, in dem die Neonazi-Partei als Bollwerk gegen den globalen Internationalismus des Großkapitals bezeichnet wird. Die DDR, heißt es da, sei der bessere deutsche Staat gewesen. Zitat Ende. Seinerzeit wurde nichts aus dieser Querfront. Also es war ein bisschen interessant zu sehen, dass zum Beispiel Jürgen Elsässer von einem Kompaktmagazin, er war ja in den 90ern noch total links, lauter Bücher veröffentlicht. Ich habe, denke ich, die meisten davon gelesen. Er war halt unglaublich frustriert, wie die Linken generell, dass die DDR unterging, dass es keine zwei Staaten gab. Er war äußerst erbost darüber, dass das halt eigentlich das ganze Stasi-Zeug da kaputt gemacht wurde und Leute da enttarnt wurden. Ja, dass das einfach so hier ausgehandelt wurde. Also man griesgrämt sich da heute noch über diesen Verrat da von Gorbatschow und solchen Leuten. Und ja, und dann war Elsässer eben der Meinung, dass die DDR nicht antideutsch genug gewesen sei. Also man hätte da alles irgendwie Deutsche da ausrotten müssen. So, ja, stumpf und stilmäßig alles ausrotten müssen. Man hätte das komplett sowjetisieren sollen oder russifizieren oder whatever. Weil einfach dieses Deutschtum da noch überlebt hätte. Das sei irgendwie aus taktischen Gründen halt beibehalten worden von der DDR oder von der SED. Aber das sei ein Fehler gewesen. Die Uniformen sahen aus wie die vorherigen Uniformen. Und dann gab es dann irgendwie so auch so wohlwollende Sätze über Bismarck und so ein bisschen so dieses Erbe. Man hätte das alles ausrotten müssen und dann hätte die DDR vielleicht überlebt. Und als dann in den 90ern so diese Querfrontstimmung aufkam, fand das Elsässer, wenn ich mich recht erinnere, furchtbar. Also er hat sich dann, glaube ich, so auch konkret über diese Ostrowski aufgeregt und das sei ja quasi die nächste Verfallserscheinung, totaler Fehler, etc., etc. Ja, und dann kam aber so 2008 rum, die Finanzkrise. Das ist immer pünktlich zu den Krisen. Ja, das heißt, die Leute waren eh geschockt, alle von der Bush-Administration. Dann kam die Finanzkrise und dann hieß es plötzlich Querfront, Querfront und Kompaktmagazin, jetzt neu. Die Leute müssen da alle irgendwie zusammenhalten und wir sind alle irgendwie pro Putin und so weiter und so fort. Und als der Trend dann so ein bisschen abgeflaut war, dann kam der neurechte Trend und Kompakt sprang halt voll auf diesen neurechten Trend auf. Ja, also das heißt, ja, in den 90ern veröffentlichte Elsässer mit Sarah Wagenknecht noch ein gemeinsames Buch im Konkretverlag über die Aktualität des Kommunismus. Mit 38 Jahren, also so alt wie ich jetzt bin, sang er noch das Loblied auf die Fremdherrschaft über Deutschland, sympathisierte mit Bomber Harris und war dermaßen strafkommunistisch, dass ihm selbst die DDR nicht antideutsch genug schien. Im Vorwort seines Buchs von 1995 feiert er die deutsche Niederlage und erinnert daran, dass Auschwitz nur deshalb gestoppt wurde, weil die Rote Armee im Osten 14 Millionen Deutsche vor sich hergejagt und die Kollaborateure nach Westen getrieben hat. Also wir sehen halt diese typische selektive politisierte Moral. Ja, das heißt, was halt die Zielklientel da irgendwie hier in Wallung bringt. Okay, kommen wir zu diesem historischen Kapitel. Vietnamkrieg. Ja, das Buch Fueling the War von Louis Wesseling. Revealing an Oil Company's Role in Vietnam. Also da geht es halt um diesen Typen, der hat das Buch hier geschrieben. Er war eine ganz hohe Figur bei dem Shell-Ölkonzern und die hatten halt riesige Verkäufe damals, weil es war ein sehr mechanisierter Krieg in Vietnam, den die Amerikaner da geführt haben, was eigentlich völlig vollkommen falsch war. Man hätte einfach dann hier so guerillamäßig die Strukturen halt eben da berücksichtigen müssen, hätte einen bestimmten Krieg führen müssen, anstatt da überall schweres Gerät aufzufahren mit halt diesem extremen Spritverbrauch. Also es lohnt sich halt nicht, irgend so eine Bambushütte kaputt zu schießen mit irgendwelchen teuren Artilleriegeschossen oder mit abgeworfenen Bomben von jetzt einem B-52-Bomber oder sowas. Und man lernt hier halt einiges, was für uns heute von Bedeutung ist, ja, auch gerade über revolutionäre Bewegungen und den Kommunismus. Also das heißt, der Autor beschreibt halt hier so eine Geschichte mit Shell, das ist halt alles, es ist halt so diese Anglo-Clique, man fühlt sich da halt einfach irgendwie wohl, meint er, das ist alles halt auch sehr, sehr geheim, geheim. Und man hat so diese Talking Points bereit, ja, wenn wir es nicht machen würden, wird es jemand anderes machen, wir können ja nicht die Kommunisten da gewinnen lassen und so weiter und so weiter. Also es heißt, er beschreibt halt hier dann diesen Spritverbrauch hier von den Amerikanern. Der Spritverbrauch war höher von den großen Airlines eigentlich. Das heißt, die US Navy verbrauchte halt mehr Sprit als die meisten Kraftwerke. Und das war wirklich endlos. Also man hatte da die größten Treibstoffverträge in der gesamten Welt. Shells Treibstoffinstallation bei Nabe war die größte der Welt. Also das war jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht hätte denken können. Halt so ein Backwater-Dschungel, wo man halt so ein paar Tanks aufstellt und so und ein paar Ports halt upgradet für die Öltanker und so. Nee, das war ein riesiges Unterfangen. Unglaublich groß. Also nach Waffen und Munition war dem dann der Sprit irgendwie die größte finanzielle Ausgabe, ja, von den Amerikanern. Beteiligt waren Shell, Exxon und Caltex. Die haben dann halt immer heimlich, heimlich so diese Konditionen ausgehandelt. Und die die Verteilung von den Löhnen, also wenn du halt irgend so ein Shell-Official warst und so. Also das war dann ein ziemlich starker Drop. Wenn du ziemlich weit oben warst, hast du richtig gut abkassiert. Aber so ein bisschen drunter und noch ein bisschen drunter, noch ein bisschen drunter, das ist dann ziemlich stark abgefallen. Und zwar so krass, dass halt dann unglaublich viele Funktionäre dann angefangen haben, dann Sprit abzuzweigen. Und der wurde dann verkauft an die Nordvietnamesen, an die Kommunisten. Also das hätte man eigentlich mit einer gerechteren Verteilung halt einfach unterbinden können. Aber da hatten dann viele Offiziere oder viele Funktionäre, die hatten Probleme halt zu Hause die Familie zu ernähren und deswegen war die Korruption dann so hoch und die Kommunisten hatten dadurch genug Sprit. Ich meine, das sehen wir auch bei der British East India Company. Das ist so ein kranker Hybrid aus staatlich und privat. Da gab es halt eben dann so Top-Funktionäre, die haben abkassiert ohne Ende, konnten das Geld natürlich dann auch wieder reinvestieren in die politische Landschaft, um diese Leute zu kontrollieren oder halt in andere Wirtschaftszweige reinvestieren. Aber es gab auch einige, die dann halt irgendwie mitgearbeitet haben bei diesem British East India Komplex und die haben halt dann noch recht wenig verdient. Also das ist wirklich so ein krasses Verhältnis hier, ja, wenn man hier von den Briten spricht und den generell den Anglos. Also, hier, also das Buch ist halt so ein bisschen geschrieben, als hätte der einfach in langen Sessions der Autor hier seine Geschichte erzählt und dann, oh, dann haben wir den getroffen und jenen und diesen und jenen und so. Zwischendrin sind immer die wichtigen Sachen da ein bisschen versteckt, ja, in diesen ganzen Seiten. Es heißt hier, es war bekannt, dass die Nordvietnamesen, dass die da tausende Meilen an Pipelines betrieben hatten. Hier, und diese Pipelines reichten bis in den Süden. Und die Nordvietnamesen wurden dann beliefert, ja, wurden beliefert von denselben Quellen wie der Süden. Das heißt hier, same refinery sources as ourselves. Das heißt, da gab es dann Tankerschiffe, die fuhren unter einer chinesischen Flagge, brachten dann Öl von Singapur und der Treibstoff landete dann bei den Nordvietnamesen. Das heißt hier, da wurde dann Sprit transportiert an die Kommunisten unter der Nase von Admiral Zumwalt von den Amerikanern. Also man hat diese Schiffe da durchfahren lassen. Dann geht es hier ein bisschen auf die Geschichte ein. Das heißt, durch diese ganzen internen Kriege da bei den Vietnamesen und dann durch diese französischen Kolonialherren und die ständig wechselnden Machtverhältnisse, dadurch waren die Vietnamesen einfach unglaublich hart geworden. Also die waren halt unglaublich zäh. Und das war eben dann auch ein riesiges Problem später im Vietnamkrieg. Das heißt, man hätte jetzt nicht unbedingt ähnliche krasse Verhältnisse gebraucht, in denen die Amerikaner aufwachsen, um gegen die Nordvietnamesen Krieg zu führen. Ja, das ist immer so ein bisschen das Argument, ja, uns geht es irgendwie allen zu gut und so, aber das sollte man auf jeden Fall mit einberechnen hier. Und eben, ja, diese Bevölkerung dort wurde so ausgebeutet, 95%. Ja, 95% der Bevölkerung, die mussten Reis anbauen, wurden so übel ausgebeutet. Ja, und die Bauern hatten irgendwann nichts mehr zu verlieren. Und dann kam eben diese kommunistische Ideologie und es kamen halt neue Waffen und neue Möglichkeiten. Und deswegen hoffen ja jetzt manche eben in Deutschland vor dem Wutwinter, dass halt dann, wie meint es der eine, ja, dass halt der Strom nicht mehr geht und also man kann abends nicht mehr Netflix gucken und man kann sich keine Pizza holen, weil die es dreifache kostet und die Wohnung ist kalt, ja, und dann bleibt einem nur noch irgendwie dann mit der Mistgabel und der Fackel dann irgendwie da rauszugehen. Also, dann Ho Chi Minh, ausgebildet von Moskau. Und Ho Chi Minh war ja auch unglaublich brutal und unglaublich ökonomisch in seiner Kriegsführung. Also, das wurde dann von schlaueren Leuten eben mal beobachtet. Ja, das heißt, Also, wenn man irgendeinen Funktionär von Amerikanern oder von den Franzosen oder whatever, wenn man irgendeinen wichtigeren Funktionär ermordet von den anderen, dann ist das das Leben von vier, fünf eigenen gewöhnlichen Soldaten wert. Also vor allem so junge Männer, ja, so 20 Jahre alte Typen oder was, die werden dann verheizt. Die sterben dann. Und das sei es halt dann im Endeffekt wert. Ich meine, aus einer rein militärischen Perspektive aus betrachtet, kann das so funktionieren. Aber man soll halt eben dann merken, als Bevölkerung, wenn man halt so einer kommunistischen Bewegung dann hinterher dackelt, sollte man halt eben dann merken, dass man halt so nicht zu seinen, ja, dass man also mit dem Kommunismus halt dann so nicht seine Interessen umsetzen kann. Du landest einfach in der nächsten Diktatur. Also diese verschiedenen Warlords, die sich dann bekämpften und so weiter. Man kriegt ja halt eben dann so diesen Background. Also ich lerne auch immer wieder Neues dazu, natürlich, auch nach so vielen hunderten Büchern zu den immer gleichen Themenkomplexen. Ich lerne ständig dazu. Also zeitweise finanzierten die Amerikaner die Franzosen in Vietnam. Und so weiter und so weiter. 1911 kam Henry oder Sir Henry Deterding, einer der Gründer vom Shell-Ölkonzern, der kam nach Vietnam zur Tigerjagd. Und das Henry Deterding hat natürlich eine sehr, sehr krasse Geschichte. Auch was jetzt dann Support an die Nazis anbetrifft. Ja? Das heißt also, man hat dann jetzt nicht nur irgendwelche, also man hat die verschiedensten komischen Bewegungen finanziert und unterstützt und so. Die Franzosen brauchten natürlich Support von den Anglos, man brauchte Sprit und so, aber man guckt natürlich noch ein bisschen, ja, mit Suspekt auf Shell, weil Shell war halt sehr, sehr typisch britisch eigentlich und das war wie Kolonialismus. Shell bekam halt einen Großteil von dem zivilen Markt in Vietnam, Laos und Kambodscha und das Exklusivrecht, um die Armeen dort zu versorgen. Also bestimmte Shell-Anlagen musste man dann zurücklassen. Das fiel dann in die Hände der Kommunisten. Und dann wurden halt diese Facilities halt eben dann extrem ausgeweitet, weil da kam halt dann mehr und mehr Krieg und das war halt eben so eine Riesensache. Bis man halt diese ganzen Schiffe und so weiter und Sachen versorgt. Dann spricht man hier dieses CIA Phoenix-Programm an, also wo man halt dann gezielte Attentate gemacht hat. Und es wird halt eben hier erwähnt, ja, also objektiv betrachtet konnte man mit diesem Phoenix-Programm halt schon einige Vietcong-Infrastrukturen halt eben dann ausräuchern. Aber man darf dabei nicht vergessen, die Kommunisten hatten auch so eine Art Programm. Ja, also auch so eine Art Phoenix-Programm. Sollte man auch im Kopf behalten jetzt für den Wutwinter und so, wenn halt dann, was weiß ich, vielleicht das Ganze ein bisschen krasser wird und es gibt da dann irgendwelche Attentate und so. Es ist halt immer so, dass immer nur bestimmte Sachen erwähnt werden. Also gerade die Linken haben wir dann, als sie erfuhren oder als man Daten bekam über das Phoenix-Programm der CIA, wurde eben dann gesagt, ja, nur die CIA und nur die Amerikaner seien die Bösen und man verschwieg halt eben dann, dass die Kommunisten das Gleiche machen. Beziehungsweise solange die Amerikaner, solange die CIA unterhalb einer gewissen Gewaltschwelle blieben, war das für die Amerikaner intern auch immer leicht zu rechtfertigen. Also da hieß es dann halt in irgendwelchen anderen Gegenden auf der Welt, ja, dann beseitigen wir mal ein paar tausend Kommunisten gezielt und frühzeitig und damit verhindern wir halt irgendwie eine kommunistische Revolution mit viel, viel mehr Toten. Ja, und solche Argumentationsschienen. Also es heißt dann hier in dem Buch, diese militärische Gewalt, wie sie die Amerikaner dann einsetzten, die war so, die Gewalt von den Amerikanern war so unverhältnismäßig und groß, es ergab für den Autor hier und für andere Beobachter, es ergab keinen Sinn. Was so viel heißt, dass sie den wahren Sinn halt einfach nicht kannten. Also es hieß dann, die US-Luftwaffe. Die US-Luftwaffe mit ihren Bombardements hat dann mehr Geld verbraten, also ein Vielfaches von dem Geld verbraten, was hier das ganze Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt war von Nordvietnam. Ich meine, Nordvietnam war jetzt nicht wirtschaftlich stark, aber es ist auch irgendwo bescheuert, wenn du halt ein Vielfaches ausgibst, um irgendwas zu bombardieren und das ist einfach nicht mehr verhältnismäßig. Es heißt hier, der einzige Sinn, den der Autor hier erkennt, ist halt einfach dann, dass bestimmte Firmen wie unter anderem Shell und so, dass die halt dann blendend verdienten. Oder auch die Munitionshersteller, die haben einfach einen Haufen Geld abgeräumt. Das heißt, das Geld ging vom US-Steuerzahler, von der Tasche des US-Steuerzahlers in die Taschen von den Regierungsleuten und von den Wirtschaftskonzernen. Also mehr Interpretation wagt der Autor hier nicht. Aber ich meine, das alleine wäre schon natürlich ultra krass. Also das heißt, diese Luftattacken waren jetzt auch nicht mal sonderlich wirkungsvoll und man wurde auch immer wieder abgeschossen. Also 5 Flugzeugträger hat man sich da geleistet. Ja, 5 ganze Flugzeugträger plus Eskorte, plus Support-Vehikel. Und das Zeug fuhr dann die Küste rauf und runter. Trotzdem konnten die Kommunisten da konnten die Kommunisten da ihren Treibstoff bekommen über Tanker. Ja, und erst später wurde der Treibstoff dann beschossen auf der Ho Chi Minh Straße mit Trucks. Also als es dann durch Trucks bewegt wurde. Sich total verrückt hier. Es heißt, also Öltanker durften da landen, auch Transportschiffe mit russischen Raketen. Also da stapelte man die russischen Raketen wirklich auf dem Deck obendrauf. Hier am Haiphong Hafen. Und da, niemand hat die da aufgehalten. Mal den Krieg da so laufen lassen. Und die Navy-Piloten mussten dann ihr Leben riskieren, um dann irgendwelche Trucks dann zu bombardieren. Also, das heißt, die Army war dann sogar noch krasser als die Navy und die Air Force, heißt es. Es wird hier bezeichnet als Sheer Cinematographic Lunacy, also total verrückt war das. General Westmoreland hätte eigentlich den Konflikt studieren müssen, hätte sagen müssen, wir müssen unsere Taktiken anpassen. Wir sollen nicht so viel kaputt schießen und kaputt hauen, wir sollen zielgerichtet halt die Kommunisten zurückdrängen. Aber stattdessen hat er dann General Westmoreland einfach dann mit dem Stift halt aufgemalt, was er alles da haben möchte. Und hier große Anlagen und hier noch eine Basis und noch mehr Rollfelder für die Air Force. Noch mehr Häfen. 6-spurige Autobahnen müssen hier gebaut werden und so weiter und so fort. Dann so eine Art Mini-Pentagon wollen wir uns da auch noch hinbauen für seine Steuerung dieses Krieges. Und alleine die Bewachung von all diesem Zeug, ja, das beanspruchte ein Drittel der amerikanischen Militärkräfte. Also was jetzt Manpower anbetrifft. Das heißt, also was man jetzt halt da also halt hier anwenden konnte an Manpower. Das heißt, die einen mussten bewachen, die anderen hatten irgendwelche Supportaufgaben und ein Drittel konnte dann von den Leuten kämpfen. Hier dann diese Civilian Contractor Firmen wie Brown and Root, ja, oder auch Shell, die dachten sich dann, ja, wir können hier voll das Geld machen und wir können gar nicht fassen, dass die hier so viel Geld machen können. Also, das heißt, 4 Millionen Bauern wurden da halt mehr oder minder vertrieben durch diese Bombardements. Und man hat dann diese Soldaten der Amerikaner so oft und so schnell durchrotiert und durch neue Soldaten ausgetauscht, dass niemand sich da wirklich einarbeiten konnte in den Konflikt. Also alles war halt eben so designt, ja, damit das nicht so funktioniert, wie es Leute sich vorstellten. Dann gab es ja diese riesige Korruption, weil wenn du halt so große Strukturen baust und überall wird so viel Zeug gehandelt, dann wird natürlich geklaut. Ohne Ende, ja. Also da wurde dann der ganze Sprit geklaut und dann, ja, haben die Kommunisten halt ihren Sprit und der Krieg geht immer weiter und weiter. Und weiter und weiter. Ja, nicht zu fassen. Also das passiert dir halt als Revoluzer. Oder als Kämpfer. Ich meine, es wird dann auch beschrieben in dem Buch, da gab es irgendwie so eine religiöse Sekte. die hatten halt ihre Strukturen und die waren irgendwie cleverer und die hatten ihre eigenen Private Militias, diese Milizen, und die haben sich aus dem Vietnamkrieg rausgehalten und konnten dann tatsächlich wirtschaften und ihren Wohlstand, ihre Kontrolle expandieren. Ja? Aber viele andere, die haben sich dann halt den Kommunisten angeschlossen, haben gekämpft irgendwie oder haben sich oder Supportrolle oder haben sich im Süden halt hier angeschlossen, gekämpft oder in Supportrollen und so. Aber wenn du dich diesen Massenbewegungen angeschlossen hast, warst du wirklich der Dumme. Ja? Und das sollte Leuten halt wirklich dann zu denken geben, wenn die sich dann einlullen lassen, ja. Ich meine jetzt nicht nur von den Russen einlullen lassen und von irgendwelchen Quertreibern einlullen lassen, sondern das wird ja immer krasser und krasser, wenn jetzt halt dann der Ukraine-Krieg vielleicht eskaliert und Russland greift weitere Länder an und Russland schickt dann vielleicht hunderttausende nordkoreanische Soldaten hierher nach Europa. Also das heißt, dann werden auch hier dann mehr und mehr Leute aus dem Westen da dann in den Kampf, sich an dem Kampf beteiligen. Und es wird dann halt propagiert werden, absolute Treue gegenüber der NATO, komplett hirnloses Hinterherrennen, bloß keine Kritik und so. Ja, und du wirst dann halt so oder so ausgeräubert und verheizt. Und ich meine, es gab, und das kann man unter anderem ganz gut nachlesen in den Forschungen von Anton Tschechowzow, ja, es gab im Kalten Krieg immer wieder im Westen, also gerade in Europa, gab es einige rechte Gruppen, die dann immer mal wieder mal gesagt haben, Deutschland, Europa müsste wirklich neutral sein, ja, also weder Anbindung an die Armees noch an die Russen, an die Sowjets. Aber das war meistens immer nur, oder eigentlich fast immer nur vorgeschoben. Man wollte halt Leute einlullen und dann ging es den rechten Gruppen dann eigentlich doch nur um eine Ostbindung. Also um die Sowjets und die Russen. Das heißt, du kannst da mit der Lupe danach suchen, nach Gruppierungen, nach Leuten, die wirklich Unabhängigkeit wollten und sich nicht halt eben zerreiben lassen wollten zwischen den Supermächten. Also das ist fast wie so ein Einhorn, was du da suchst, obwohl es eigentlich die naheliegende Strategie ist, ja, Unabhängigkeit zu suchen. Also dann heißt es hier weiter in diesem Buch. Ich blätter hier mal über diese gewöhnlichen Schilderungen hinweg. Also ich bin's halt, ich habe mir halt so einen Stil angewöhnt, wie so ein Nachrichtendienstler, ja. Komm zum Punkt. Der Aspekt, jener Aspekt, bam, 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 ja. Nicht diese romanhaften Beschreibungen oder jetzt so dieses autobiografische mit den ganzen unnötigen Details, ja, und so. Ja, und mit dem haben wir dann immer diese Whisky getrunken und dann haben wir das gegessen und es gab diesen Seebarsch und dann sind wir noch in den Club gegangen und bla 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 bla. Also Soldaten, die gekämpft hatten, Soldaten wurden unglaublich schlecht bezahlt. Die Army oder die Streitkräfte mussten dann selber Farmen betreiben, nur um die Angehörigen der Soldaten irgendwie durchzufüttern. Also die Familien waren dann total schlank und klapprig und mager. Das heißt, du konntest dann nicht mal richtig hier einen Lebensunterhalt bestreiten durch deinen Soldatenjob, was ja viel krasser ist als ein normaler Job. Das Risiko. Ja. Und dann kriegst du nicht mal genug zu essen. Ja, also wenn Leute immer davon träumen, irgendwie Revolutionskampf von das und blablabla. Ja, ja, bereite dich schon mal darauf vor, auf das Gehungere. Also das heißt dann, die Vietcong, die Kommunisten waren total abhängig von dem Süden. Also ohne die Korruption des Südens, ohne diese riesigen Strukturen, die Amerikaner da gebaut haben, ohne diese riesigen Treibstoffvorräte, die dann geklaut wurden, ohne dieses ganze Zeug, hätten die Nordvietnamesen ihren Krieg gar nicht führen können. Die hätten das überhaupt nicht bezahlen können. Also, das heißt, man sieht halt eben dann dieses bizarre Verhältnis der Supermächte untereinander, wie sich die Supermächte die Bälle zuwerfen. Also, der Typ hier, dieser Typ von Shell, meinte halt, also er hat natürlich dann auch immer sich ausgetauscht mit Leuten teilweise von der CIA, obwohl er jetzt in dem Sinne nie eine richtige Security Clearance hatte, also von der amerikanischen Seite aus, eine Security Clearance bekam. Also trotzdem auch die ganze Inkompetenz, das heißt diese riesigen Öl- und Treibstoffanlagen, es hieß, da wurden so viele Fehler gemacht, der ganze Erdboden da drunter, das war alles und nebendran, das war alles so verseucht durch Öllecks. Diese Bitumeninstallation heißt, das hat auch schlimmer ausgesehen als ein verlassenes venezuelanisches Ölfeld. Dann wird hier dann beschrieben, wie leicht man halt einfach dann Sprit klauen konnte. Irgendwann kam es dann zu einer Verhandlungslösung, das wollte eigentlich niemand so richtig. Das ein oder andere Treibstoffschiff wurde angegriffen. Ja, aber es hat sich jetzt, wie gesagt, die Amerikaner zogen sich dann halt irgendwie zurück. Und das kennt man von anderen Konflikten auch, oder wie jetzt mit Irak und Afghanistan. Also die Amerikaner mischen sich ein und geben einen Haufen Geld aus und dann ziehen sie sich zurück und sagen, jetzt haben wir doch eine Struktur hinterlassen, die international anerkannt ist. Wir haben die auf den Weg geschickt für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und Kapitalismus. Und dann kommen natürlich dann die Taliban gleich an die Macht zurück oder halt eben hier der Islamische Staat etabliert sich dann auf irakischem Territorium und so. Bin ich total verrückt. Hier dann dieser Australier Ted Serong war Ex-Commanding General der australischen Brigade. Dieser Ted Serong, der hat dann sofort gesehen, wow, wir führen der Krieg wird hier völlig falsch geführt. Also man muss halt die Leute besser ausbilden für Platoon-Tactics, Nachtoperationen. Nicht diese spektakulären Bombings, was man auf die Schippe genommen hatte in dem Film Apocalypse Now, wo dann diese riesigen Bombardements stattfinden mit dem Napalm und der eine Typ sagt dann, oh, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Ja, nicht diesen spektakulären Schwachsinn, sondern halt Spezialisten. Also man brachte dann irgendwann auch tatsächlich dann diese neuen Taktiken mit rein, Trackerhunde oder diese Spezialisten, um diese gegnerischen Tunnelnetzwerke da auszuräuchern. Also ich kann mich nur düster erinnern an diese filmische Darstellung in dem Film Platoon, wo dann, glaube ich, Willem Dafoes Charakter in so eine Höhle reingeht, so ein Höhlenkomplex. Ja, halt die Kriegsökonomie. Also du kannst nicht so mit teuren Bombern und so diese billigen Bambushütten dann zerschießen. Das funktioniert halt einfach nicht, ja. Die Franzosen konnten einst hier große Gebiete erobern mit ein paar hundert Soldaten, modernen Waffen. Aber die Franzosen konnten sich das dann auch trotzdem nicht so leisten. Ja. Das heißt, die Franzosen hatten halt dann ihr stehendes Expeditionsheer, 150.000 Mann, so eine wackelige Air Force und so. Die Franzosen brauchten dann schon Geld von den Amerikanern und so weiter. Und irgendwann haben dann die Russen und die Chinesen genauso viel Geld ausgegeben hier für Operationen und Hochrüstung, genauso viel wie jetzt die Amerikaner und die Franzosen. Und das war halt eben nur eine Frage der Zeit, bis es dann rund geht. Also die Kommunisten haben da immer mehr Geld reingesteckt, aber die Amerikaner, komischerweise, die Amerikaner ließen den Süden von Vietnam total im Stich. Ja, das heißt dann, der Berater, den man da hingeschickt hatte, US-General Sam Williams, Spitzname Hanging Sam. Also General Williams, der hatte dann, obwohl die Warnzeichen da waren, obwohl man wusste eigentlich, dass die Kommunisten da Mords was vorhaben und hochrüsten, trotzdem meinte dann Williams, ja, alles in Ordnung hier. Die Armee des Südens ist zwar total schwach, aber das ist vollkommen wurscht. Und die amerikanischen Berater verachteten sogar die südvietnamesischen Truppen. Ja, man sagte dann, die südvietnamesische Regierung sei sowieso total schwach und die sollten sowieso keine richtige Armee haben. Ja, man gab dem Süden auch total wenig Geld und so. Und das war wie so eine Einladung, wie so eine Einladung an die Kommunisten. Halt da was Großes anzufangen. Um Gottes Willen, ja. Also wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen, das kann halt noch viel, viel übler werden mit dem Ukraine-Krieg oder mit dem Baltikum, mit der Ostsee, Schweden, Finnland. Also das kann halt eben dann unglaublich eskalieren. Das heißt, die Amerikaner sagen dann wieder hinterher, wir haben das verschlafen, und die Europäer hätten das eigentlich klären müssen. Die Europäer waren irgendwie zu russenfreundlich und die Europäer haben nicht genug ausgegeben für ihr Militär. Die haben das versaut. Dann in Amerika war halt die politische, so der politische Rückhalt war nicht da, um da jetzt irgendwas groß zu machen. Dann wollten wir die Russen nicht provozieren. Also 1000 Ausreden werden dann wieder geliefert. Dann aber, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann kommen die Amerikaner natürlich und auch die Europäer und stellen halt die Wirtschaft teilweise auf Kriegswirtschaft um. Also zum Beispiel, wenn jetzt halt dann die Chinesen irgendwie Taiwan überfallen oder Taiwan hier isolieren, ja, dann verkaufen ja zum Beispiel die deutschen großen Autokonzerne auf einen Schlag, ja, verkaufen die Autokonzerne viel, viel weniger Fahrzeuge, weil der chinesische Markt eben so groß geworden ist. Tja, und was sollen dann die deutschen Konzerne machen mit ihrer Expertise und ihren Zuliefererbetrieben und ihren Hightech? Ja, Panzer vielleicht oder anderes Kriegsgerät? Ja? Und dann skaliert man es hier hoch in Europa und Amerika und entweder wird dann halt eben dann geschossen, bis irgendwie nicht mehr viel übrig ist. Oder man baut halt dieses ganze Gerät, setzt das halt nur begrenzt ein, bis es dann irgendwann verrostet und hat die Bevölkerung halt mal wieder dann abgezockt. Ja, und die Amerikaner schreiben dann die Geschichte hinterher und sagen, ja, wir haben es irgendwie schon ein bisschen versäumt am Anfang, aber dann haben wir da richtig mal alle Register gezogen und dann haben wir ja richtig hier aufgedreht, ne? Tja, so sieht das dann eben dann aus. Also dann haben wir erstmal genug hier von dem Vietnamkrieg, von dieser Vietnam-Situation. Es geht hier noch ein bisschen darum, also dass halt manche haben da wirklich gut verdient, die sich aus dem Krieg rausgehalten hatten oder die halt einfach dann einfach nur Zeug gestohlen hatten. Der Süden hatte dann im bestimmten Jahr ungefähr eine halbe Million Tote in der Zivilbevölkerung. Der Norden hatte dann bloß 25.000 zivile Tote. Also eigentlich wollte man ja immer dann den Krieg da eher im Norden kämpfen, weil da ging weniger kaputt, ne? Aber es heißt hier, die Amerikaner hatten da eben dann irgendwie da Nein gesagt, ja. Das heißt, die Amerikaner stellten sicher, dass die Südvietnamesen halt nicht größer hier da in den Norden einfallen. Also der Süden durfte einfach nicht richtig gewinnen, um es kurz zu fassen. Ja. Ja, und dann geht es halt eben noch hier um diese Interpretation, wo der eine Typ dann eben dann meinte, es ist alles ein Betrug, es ist alles ein Scam. Also erst hatten wir diese reichen Landbesitzer und die Bauern mussten halt schuften, bekamen nur ein paar Krümel ab und mussten dann halt in ihrer Freizeit irgendwie saufen und so, um sich zu unterhalten. Und dann kamen die Franzosen, modernisierten, aber nicht zu krass modernisiert. Also man brachte alles so ein bisschen auf einen neueren Stand, aber es war im Kern immer noch eine mittelalterliche, imperialistische Veranstaltung. Also man wollte den Vietnamesen jetzt nicht so die nächste Entwicklungsstufe erlauben. Ja, moderner Kapitalismus, modernere Maschinen, Aufklärung, wie man bei uns so gesagt hat, das war den Kolonialherren zu gefährlich. Also hielt man die Leute in diesem mittelalterlichen System gefangen, im Kern. Und dann kam der Kommunismus. Tja, und die Kommunisten haben dann gesagt, wir haben die Bauern befreit, wir haben das Land umverteilt an die Bauern, aber diese Minifarmen, die waren nicht produktiv genug, also musste man alles wieder zusammenschließen oder wollte alles zusammenschließen zu diesen riesigen kommunistischen Kooperativen. Und da wurden die Leute eben erst recht dann ausgebeutet. Du bekamst dann, also vieles lief gar nicht mehr mit Geld ab, sondern man bekam nur diese Verdienstpunkte. Und das war natürlich dann vollkommen willkürlich, ja, wie viele Verdienstpunkte du wann für irgendwas bekommen hast und gegen was du die dann eintauschen kannst. Also die nächste Versklavung. Und das heißt dann, Das heißt dann, die Chinesen mussten, also die chinesischen Kommunisten mussten dann die nordvietnamesischen Kommunisten dann halt subventionieren mit Reis, weil die Produktion in Vietnam war einfach zu schlecht. Und sobald die Chinesen da ihre Subventionierung zurückfahren, ja, krachen diese kommunistischen Strukturen dann zusammen in Vietnam und man muss dann wieder zurück zu so einer Art mittelalterlichem System mit halt den großen Landbesitzern und den ausgebeuteten Bauern. Ja, ach ja, und die Kommunisten, heißt es, haben dann auch überall so Babys gemacht, haben dann überall so Mädels und Frauen vergewaltigt oder sind mit denen halt so ins Bett gesprungen, damit man halt irgendwie sich die Loyalität der Frauen da sichert, wenn die dann Babys kriegen. Also totaler, absoluter Irrsinn. Ja, und dann soll ich mir heute und sie da draußen sollen sich dann irgend so eine Supermacht raussuchen, der sie dann vertrauen, der sie dann zuarbeiten sollen, irgendeine Supermacht, die sie dann bewerben sollen da draußen, eine Supermacht, die man nicht kritisieren darf, eine Supermacht, die dann in die Tasche reinlangen darf für irgendwelche komischen Kriege und Verteidigungsaktionen. Wir haben einen Bericht auf recenttab.com, 1 Million Russen flüchteten in die EU seit Beginn des Ukraine-Krieges. Also das heißt, es handelt sich dabei um qualifizierte Leute, die dann oftmals bis zuletzt hofften, vielleicht wird Russland ja normal. Vielleicht wird Russland so ähnlich wie der Westen und man kann halt eben dann Unternehmen hochziehen und Geld verdienen und alles wird irgendwie freier und besser und so. Und dann war diese Hoffnung zerschlagen und diese qualifizierten Russen flüchten in die EU. Ich meine, das sind ja schon Dimensionen vergleichbar mit der Flüchtlingskrise 2015, 2016. Ich meine, das war schon unglaublich krass, gerade hier in Bayern bei uns, wo dann die Züge reinkamen und so mit Leuten aus Afrika oder im Mittleren Osten und so und du wusstest erstmal nicht, haben die einen auch nur annähernd legitimen Anspruch hier auf Aufenthaltsgenehmigung oder gar Staatsbürgerschaft oder sowas. Aber es war schon eine krasse Nummer und wir wussten ja, was dann natürlich dann auch gesehen, was dann als politischer Zinnober drum veranstaltet wurde. Ja. Und jetzt kommen dann innerhalb von Monaten irgendwie kommen dann 1 Million Russen hierher. Und viele halten darüber die Klappe. Es kamen noch einige Ukrainer dazu. Also das heißt, unterm Strich betrachtet, macht Russland bevölkerungstechnisch Gewinn. Also das heißt, man hat ja dann hier die 2,4 Millionen Einwohner des Donbass jetzt mit dazugerechnet in die neueren Volkszählungen und so. Dann die Einnahme der Krim brachte halt vor Jahren neue Bürger und so. Also man stiehlt sich dann schon neue Bürger zusammen. Und ich meine, einige, die sind halt so hohl in der Birne, die wollen dann auch da bleiben, hier in der Ostukraine, und die wollen halt unter russische Fremdherrschaft geraten. Aber was sind das für Leute? Sind die halt älter? Sind es halt eher einfacher gestrickte Leute? Sind die weniger wertvoll für Russland? Während die Hightech-Leute aus Russland in die EU abhauen. Und es gibt ja eben dann auch noch so knapp 1 Million Ukrainer, die in den rüstungsrelevanten Betrieben arbeiteten oder immer noch arbeiten. Also da, wo die Atomraketen halt hergestellt werden und die Leitsysteme und Hubschraubermotoren und so. Antonov-Flugzeuge. Also gibt es immer noch einige Ukrainer, die die Russen gerne hätten. Ich meine, diese Industriekomplexe aufgebaut zu haben über Jahrzehnte hinweg, das war unglaublich teuer. Und das fiel den Russen dann weg. Das ist einer der Gründe, warum Russland überhaupt diesen Überfall da gemacht hat. Ja, das heißt aber trotz diesem Nettogewinn an Bevölkerungen, ja, ist das nicht unbedingt genug, um halt die russische Demografie zu retten. Die Menschen in Russland haben einfach die Schnauze voll. Das heißt, da werden jetzt nicht nur irgendwelche krassen Dissidenten da verurteilt oder so, sondern halt eben dann ganz normale Leute, irgendwelche Musiker und Ärzte und alleinerziehende Mütter und alles mögliche, Künstler. Alle werden jetzt da mit Geldstrafen belegt und so und gelten dann so als vorbestraft, weil sie halt irgendwie was gesagt haben gegen den Krieg oder irgendwie was gesagt haben über die vielen toten russischen Soldaten. Und sofort sagt der Staat, das ist Diskreditierung der Streitkräfte, das ist Falschinformation, das ist kein Krieg da drüben. Und so wirst du halt dann hier so in die Mangel genommen. Und je krasser eben die Situation wird, umso mehr wird halt in den persönlichen Bereich hineinspioniert. Also nicht so wie Boris Reitschuster und andere meinten in den letzten Jahren, ja, in Russland könntest du deine Meinung sagen privat, über alles Mögliche und so. Und dann könntest du auch über irgendwie Schwulen und Lesben ablästern und whatever. Ohne dass du da eins irgendwie hier Konsequenzen hast, da, wie jetzt im Westen oder sowas. Aber ich habe immer davor gewarnt, das kann sehr schnell wieder in stalinistische Verhältnisse abdriften, wo halt dann jeder jeden ausspioniert und wenn du halt dann negative Sachen sagst über die Russen, irgendwie Putin muss weg und so, dann kommst du wirklich ja in Schwierigkeiten. Weil man fürchtet ja irgendwelche neuen Terrorgruppen-Attentate jetzt nach dem Attentat auf die Tochter von Alexander Dugin. Wir haben noch ein bisschen den Kontext geliefert, das Demografiedesaster von den Russen, also das ist also keine Katastrophe, ja. Also man arbeitet hier mit halt Leute erobern, Leute reinlocken, Leute anlocken, dann diese Passifizierung, man gibt Leuten halt russische Pässe und so. Und dann haben wir noch festgestellt, warum die Russen sich auch so getäuscht hatten hier mit der Ukraine, mit der Widerstandsbereitschaft. Also der russische Geheimdienst schätzte vor dem Krieg, dass rund 40% der Ukrainer nicht bereit seien zu kämpfen. Also es ist möglich, dass da einfach Zahlen hergenommen wurden aus dem öffentlich verfügbaren World Values Surveys oder European Values Surveys aus den Jahrgängen 1996 bis 2020, wonach Kampfbereitschaft gefragt wurde. So, das gibt es auch für Deutschland, ja. Das heißt, da wird auch immer wieder gefragt, ja, in deutschen, also halt Umfrageteilnehmer, Meinungsforschungsleute, wird dann gefragt, würden sie für ihr Land kämpfen? Und im Jahr 2020 gaben da 40% der Ukrainer in der Umfrage an, dass sie nicht für ihr Land kämpfen würden. Und das ist identisch mit der russischen Geheimdiensteinschätzung. Also es kann sein, dass der russische Geheimdienst sich da einfach auf diese Zahlen da verlassen hat. Stellt sich heraus, dass diese 40% hauptsächlich ältere Menschen und Frauen waren. Ja, und dann wurde halt das Lagebild hier dann doch dramatisch falsch eingeschätzt. Dann haben wir einen Bericht, Facebook zensierte Stories über Hunter Biden im Wahlkampf. Sie haben es vielleicht gesehen. Mark Zuckerberg erzählte im Podcast von Joe Rogan, dass Facebook die Laptop-Story über Hunter Biden 7 Tage lang algorithmisch zensiert hat, basierend auf einer allgemeinen Aufforderung des FBI, Falschinformationen während dem Wahlkampf einzuschränken. So, und jetzt jeder interpretiert das natürlich dann wieder, wie er will. Das heißt, die einen sagen, das FBI arbeitet für den linken Deep State. Die Hunter Biden Laptop Story war das Wichtigste auf der ganzen Welt, weil der halt da irgendwie so Drogenfotos drauf hatte und Sachen, die auf Korruption hindeuten mit seinem Vater. Also die Laptop Story war immer wichtig. Wir haben auch immer wieder Berichte darüber gehabt, aber es ist halt für dieses Pro-Republican-Lager immer so das allgemeine Werkzeug gewesen. Also wenn du von irgendwas ablenken willst, dann sprichst du über Hunter Bidens Laptop. Als sei das so das magische Device, das jetzt alle Probleme verschwinden lässt für die Republicans und da würden dann alle Geheimnisse der Democrats irgendwie dann rauskommen und bla bla bla. Es ist ein Zwei-Parteien-Kartell, sorry. Und historisch betrachtet, ja, ist es nichts Ungewöhnliches, dass Russland sich in amerikanische Präsidentschaftswahlkämpfe einmischt, um einen Kandidaten zu helfen, von denen man sich eine mildere Außenpolitik verspricht. Allerdings waren diese Einmischungen bislang eher ohne großen Effekt. Also diese grundlegende Einschätzung, das musst du erwarten können von jedem, der das Maul aufreißt zu dem Thema. Das ist einfach in der Literatur, in der Geschichte so rauszulesen, dass die Russen sich da immer einmischen, ohne dass das jetzt einen Rieseneffekt hat. Also was Amerika betrifft, ja. Ich meine, es ist anders in Europa, wenn dann zum Beispiel hier der KGB oder was, ja, in Italien aktiv war und die italienische kommunistische Partei, die ja riesig war, die planen dann irgendwie große Machtübernahme. Also das hatte schon eine andere Qualität. Aber wenn es darum ging, ob jetzt der Democrat Präsident wird in Amerika oder der Republican, das war im Endeffekt wurscht. Das FBI ist ja auch nicht nur eine Bundespolizei, sondern auch eine Art Inlandsgeheimdienst, beauftragt mit der Abwehr ausländischer Geheimoperationen. Also wir leben halt in einer Zeit von Social Media und das ist halt alles rechtlich und so in der Praxis noch nicht so ganz klar, wie du da jetzt irgendwie eingreifen sollst oder nicht eingreifen sollst. Ja, also bleiben das FBI und Facebook in einem Wahlkampf passiv, wird ihnen Manipulation vorgeworfen, werden sie aktiv, wird ihnen auch Manipulation vorgeworfen. Also das ist alles nicht so einfach. Es gab auch nicht nur ein einzelnes Narrativ zu Hunter Biden und seinem Laptop, ja, über Drogen, Prostituierte und halt mögliche Korruption seines Vaters, sondern es gab eine ganze Reihe an hysterischen Reportagen, die von einem Superlativ zum nächsten sprangen. Ja, und typischerweise sind diejenigen Influencer, die sich manisch auf Biden stürzen, halt eher pro Russland. Zudem arbeitete Hunter Biden in der Ukraine zusammen mit CIA-Agenten wie Cofer Black, glaube ich, war es, an Energiefragen und es geht halt in den Geheimdienstbereich rein. Ja, es ist möglich, dass Hunter durchgehend oder intervallmäßig im Auftrag der CIA agierte und deshalb einen rechtlichen Sonderstatus genoss. Das heißt, da wurde dann vielleicht weggeguckt mit seinen komischen privaten Vergnügungen oder wenn es auch darum geht, irgendwie diese mögliche Korruption mit seinem Vater. Hey, mein Dad kann hier dies machen oder hier vielleicht kann ich ein Gespräch organisieren mit meinem Vater und bla bla bla. Also sobald es irgendwie in den Geheimdienstbereich reingeht, ja, dann ist das nach amerikanischem Recht irgendwo legal, so genannt, ja. Also kannst du nicht erwarten, dass dann einfach immer gleich so die Strafverfolgung da ist. Das gilt auch für Republican-Types und Angehörige. Also finden dann die ganzen anderen Details hier auf recenter.com. Dann haben wir das hier. Taiwan-Krise hätte desaströse Auswirkungen auf deutsche Wirtschaft. Also ja, ist das der Grund für die extreme Kompromissbereitschaft der SPD gegenüber dem russischen Überfall auf die Ukraine? Ja, weniger die Gasversorgung oder die Hoffnung, dass eines Tages dann doch noch irgendwie der Sozialismus in Russland ausbricht, sondern geht es eher um die Befürchtung, dass bei einem Überfall Chinas auf Taiwan die deutsche Wirtschaft existenziell bedroht ist und man sich vorab bereits möglichst neutral geben will. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Russland den Ukraine-Krieg nicht Jahre vorab mit China abgesprochen hat. Die Genossen von der SPD haben ja vielleicht keine großen Berührungsängste mit dem chinesischen Kommunismus, aber die politische Stimmung in Deutschland kann auch recht schnell kippen in Richtung exklusiver Westbindung. Es ist auch damit zu rechnen, dass halt westliche Geheimdienste und so, dass sie da auch mitgerechnet haben, lange schon, dass die Russen da zusammen mit den Chinesen agieren und dass man halt sich da absichern muss, auch was jetzt die deutsche Wirtschaft anbetrifft. Also Norbert Röttgen, ja, sieht einen epischen Sturm heraufziehen. Das heißt, Mercedes und Volkswagen verkaufen nirgendwo so viele Autos wie in China. Dort wird rund die Hälfte des VW-Konzerngewinns erwirtschaftet. In anderen Wirtschaftszweigen sieht es kaum besser aus. Der Chemiekonzern BASF plant mit 10 Milliarden US-Dollar derzeit in China die größte Auslandsinvestition der Firmengeschichte. Chinesische Beamte versuchen natürlich dann schon seit langem hier die chinesische Wirtschaft zu schützen vor irgendwelchen Sanktionen. Also das war auch eine Sache, die dann Röttgen angesprochen hat. Das kann ja heiter werden. Dann haben wir das hier. CIA hat das größere Problem mit Trump als das FBI. Also jetzt haben wir dann mehr erfahren natürlich über diese Razzia da bei Trump in Mar-a-Lago, ja, durch das FBI. Wir haben jetzt den kompletten Affidavit als Grundlage für die Razzia nicht bekommen, sondern es wurde halt eben dann fast komplett geschwärzt. Aber selbstverständlich, ja, gibt es ja hohe Staatsfunktionäre, also Republicans wie Democrats, auch in diesen Geheimdienstausschüssen. Das heißt, es sind gewählte Politiker, die halt Zugang kriegen zu sehr, sehr geheimen Sachen und die können dann halt schon reinschauen in solche Angelegenheiten. Also, was hatte Trump da rumliegen? Und in seiner Bude da? Und wer hatte alles da Zugriff drauf? Also, jetzt wird dann bekannt, dass irgend so eine Spionin sich da irgendwie reingemogelt hätte. Und dann wird natürlich dann alles überprüft werden: jede Putzkraft, jeder Gast, jeder Klempner und so. Alle werden jetzt überprüft, wer konnte diese Dokumente sehen, was genau stand in den Dokumenten, welche Geheimoperationen sind jetzt davon dadurch beeinträchtigt. Das ist eine ziemlich krasse Sache. Also da geht es jetzt eher auch um CIA-Operationen im Ausland und jetzt nicht unbedingt nur um das FBI oder sowas oder das einheimische Justizministerium. Also da wurden ja in den letzten Jahren einige Schlappen kassiert, da mit CIA-Netzwerken in China und so und man wollte eigentlich die Bemühungen verdoppeln und verdreifachen, um halt die Assets zu schützen. Und dann, ja, hatte Trump halt eben dann als Präsident so eine bizarre Handhabung von Geheimdokumenten. Und jetzt wird halt eben dann mehr und mehr untersucht, welche Operationen sind jetzt kaputt gegangen oder sind irgendwelche Assets gestorben deswegen oder irgendwelche anderen Operationen geplatzt. Wurde die Sicherheit Amerikas hier gefährdet durch Trumps Verhalten? Ja. Es ist irgendwie durchgesickert oder hat angeblich durchgesickert über irgendeine große Zeitung, es kann die Washington Post gewesen sein oder Wall Street Journal, hieß es irgendwie, dass da Dokumente drin waren, die drehen sich um Special Access Programs. Also da geht es irgendwie um Atomwaffengeheimnisse oder irgendwas ultra krasses. Ja, und jetzt hört man halt mehr und mehr, dass die Republicans da jetzt immer leiser werden in ihrer Verteidigung von Trump. Also da wurde ein riesen Wind gemacht und jetzt merkt man so, ja. Trump behauptet, er habe das Zeug einfach so von der Geheimhaltung befreien können, aber das findet normalerweise immer erst statt nach einem langwierigen Prozess. Das heißt, darf man es überhaupt freigeben, wenn dann geschwärzt oder erst nach 30 Jahren oder so, weil ja, ist halt eben dann saumäßig gefährlich. Also und viele Leute kommentieren das jetzt hier. John Bellinger III, ehemaliger Rechtsberater des Nationalen Sicherheitsrates in der Regierung von George W. Bush, und er meint halt eben dann diese HCS markierten Dokumente, also Human Intelligence Control System. Das Zeug wird streng kontrolliert, weil die Offenlegung das Leben der menschlichen Quellen gefährden könnte. Ja, das heißt, man kann teilweise aus irgendwelchem groben Kontext in solchen Dokumenten kann man einiges rauslesen. Also die Russen könnten da Sachen rauslesen, um irgendwelche wichtigen Ziele zu erreichen, irgendwelche Operationen zu zerschlagen. Und das, auch wenn halt eben dann nicht unbedingt Klarnamen verwendet werden in diesen geheimen Dokumenten. Also werden halt Agenten nur mit Codenamen identifiziert oder irgendwelche Operationen werden halt nur mit Codenamen genannt, aber allein aus dem Kontext raus können die Russen da vielleicht was rauslesen. Also mal sehen, wie stark diese Trump-Situation benutzt werden wird in Amerika, um mal dieses künstliche interne Drama zu erzeugen. Ja, also was sich die einen sind dann fanatisch pro Trump oder irgendwie so fanatisch hier ja, auf der Jagd nach dem scheinbaren linken Deep State von den Windmühlen von Zion, obwohl es ein ganz normales Zwei-Parteien-Kartell ist in Amerika. Das ist ein Establishment, wir haben auch letztens Videos gemacht zu den Republicans und Democrats und wie sich die Parteien entwickelt haben in Amerika. Auch meine eigene Forschung zur amerikanischen Revolution finden Sie alles auf recenter.com oder in meinen Büchern unter shop.recenter.com. Also man sollte sich damit auskennen, ja, bevor man hier sich auf irgendeinen Käse einlässt. Also das heißt auch, mehr und mehr amerikanische Influencer und Scharfmacher kriegen hier Probleme. Jetzt nicht nur Alex Jones, sondern halt eben auch Rudy Giuliani und Fernsehsender, die verklagt werden wegen dem Käse, was sie erzählt hatten, über die angeblich gestohlene Präsidentschaftswahl von 2020. Dann hier in Deutschland bestimmte Aktivisten kriegen halt jetzt, oder bekamen jetzt Bewährungsstrafe, manche sind in Haft, manche sind jetzt eine ganze Weile in U-Haft, diverse Leute sind auf der Flucht, also teilweise in Mexiko, ja und so, also das ist schon eine ziemlich bunte Angelegenheit und der deutsche Verfassungsschutz, ja, befürchtet halt dann irgendwie so eine Eskalation und so, dass das halt irgendwie abgeht wie damals mit der RAF oder irgend sowas in der Art. Um Gottes Willen. Ich meine, wir kennen ja den NSU-Skandal, wir kennen ja halt eben dann die Problematik, ja, wie tief die Geheimdienste da mit reinsteigen in solche Kreise. Dann hier nochmal der Hinweis, Sie finden unsere englischen Videos auf YouTube, auf dem Kanal Candor Intelligence, beziehungsweise Recenter. Und Sie finden die englischen Videos auch auf BitChute und Odyssey, weitere Plattformen folgen. Teilweise läuft das automatisiert, also wenn wir irgendwas posten auf YouTube, dann ist es auch auf den anderen. Können Sie also auch dann natürlich dann anschauen, weiter verteilen, liken und so weiter und so fort. Was hatten wir noch? Aufstockung der russischen Streitkräfte. Was hatten wir hier in unserem Recenter News-Ticker oder halt unseren kommentierten Nachrichten des Tages. Können Sie auch immer reingucken auf recenter.com. Und ja, wenn Sie irgendwelche bestimmten Themen sehen wollen oder bestimmte Tipps haben für unsere Literaturtipps, schreiben Sie uns einfach an alex@recenter.com. Es wird natürlich dann schon dringender für die Leute, dass sie Zivilschutz betreiben. Wir haben jetzt keine aktuellen Umfrageergebnisse. Vor kurzem hieß es noch irgendwie 16% der Deutschen, ja, sorgen in irgendeiner Form vor. Ja, das heißt noch lange nicht, dass das jetzt 16% Oberprepper sind, sondern es teilt sich ja nochmal auf in halt, ja, Leute, die Zivilschutz ernst nehmen, Leute, die halt einfach nur ein paar Batterien einlagern und so. Also das ist immer noch eine, gelinde gesagt, eine Katastrophe, das Sicherheitsniveau hier. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass die Menschen da persönlich halt Initiative ergreifen, und das heißt halt eben dann auch Lebensmittel, langhaltende Lebensmittel, Wasserfilter, Stromgeneratoren, Ausrüstung, praktikable Kleidung und so weiter. Ja, und Wissen gehört auch zum Zivilschutz dazu. Also wenn Sie, was ich meine, Bücher sich holen oder Bücher von anderen Autoren, und ihre Informationen nicht einfach nur stur aus dem Netz beziehen, ja, das ist unglaublich wichtig. Also viele Leute in der Geschichte wurden da zum Opfer oder hatten dann einen Mords-und-Flurschaden, weil sie schlechte Entscheidungen getroffen hatten. Ja, das heißt, da hatten sie einen gewissen Spielraum, haben dann auf das falsche Pferd da gesetzt und hatten dadurch halt einen extremen Flurschaden. Also gehört eigentlich Bildung da auch mit dazu, zu dem Zivilschutz. Das war's für heute. Wir sind zurück mit unserer Sendung irgendwann nächste Woche. Ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.